Ich hab das letzte Woche schon mal erzählt. Ich find's immer noch gut. Gestern Abend nach dem Sinn des Lebens im Kühlschrank gesucht, Schokokuchen gefunden. Wir wollen eine Serie starten, wie wir das immer wieder machen. Es gibt ein paar Themen, die wir für grundlegend halten, wo wir immer wieder Dinge auffrischen wollen, tiefer rein wollen. Und ich würde dieses Mal länger zu dem Thema Identität Dinge anschauen und ein paar Dinge beleuchten wollen. Ich glaube, das ist wirklich wichtig, und wenn ich dich so angucke, dann denke ich, oh, da ist echt schon viel passiert. Bei deinem Nebenmann bin ich mir vielleicht nicht ganz so sicher. Aber wir können doch was Gutes tun. Komm, wir stehen einmal kurz auf. Da wir unseren Nebenmann lieben und wollen, dass er vorangeht und dass bei ihm mehr passiert, vielleicht, wenn du heute das erste Mal da bist und nicht genau weißt, was das bedeutet, segnen heißt ja nichts anderes als jemand anderes Gutes zusprechen, Gutes tun, Gutes weitergeben. Wir tun das auch dadurch, indem wir uns zuwenden, jemand anfassen, eine Hand auflegen und Gutes kurz aussprechen. Und wir wollen das doch mal tun. Segne doch mal deinen Nachbarn und sag ihm, dass er mehr von Gott entdeckt und lernt und in den Dingen wächst. So, das machen wir mal gemeinsam, und wir glauben, dass Gott da drin was tut. Nein. Super, nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Also ihr könnt euch wieder setzen. Ich widersetz dich nicht. An alle Frauen. Widersetz dich nicht. Now you preach. Widersetz dich nicht. Doch, hinten. Identität. Also, ich will da nicht so am Anfang allzu klug klingen, so, aber Identität ist ja am Ende das, was mich auszeichnet, was ich bin, Überzeugungen, die ich habe, und das sind ja vor allem Dinge, die mir zugesprochen wurden und die in mich hineingelegt worden sind. Und das Spannende oder das Schöne, Identität ist etwas, was in mir wirkt und was aus mir herauskommt. Also es geht nicht darum, in was für einem Umfeld bin ich jetzt und was erwarten die und wie soll ich hier sein? Also, keine Ahnung, du gehst irgendwo hin, zum Beispiel bist du heute hier und denkst, was für ein Affenladen. Echt? Freakshow gesehen, geil. Weißt du, Freiheit, wäre zu sagen, was für ein Quatsch tue ich mir nicht an, gehst du raus, isst dein Eis. Das wäre Freiheit. Einfach drin zu bleiben, weil man das ja so erwartet, und danach abzukotzen, kann irgendwie jeder. Ja. Nein, aber Lydia, jetzt wird es schwierig für dich. Widersetz dich nicht. Also das war das Thema Freiheit, aber im Grunde ist es ja eng damit verknüpft. Es zeigt dasselbe Prinzip zu sagen, es ist etwas, was in mir ist, wo ich weiß, wer ich bin und was mir wichtig ist und wo ich Schritte tue, unabhängig von dem, ob das erwartet wird oder nicht erwartet wird. Man kann das auch aus Rebellion machen, indem man einfach gegen alles ist. Aber mit einem Gegen und mit einem Nein kommt man selten zu einem Ziel. So, ich will kein grünes Haus, lieber Maler. Geil. Ich könnte es lila machen, ich könnte es blau machen, ich könnte es weiß machen. Du kommst, du kannst, genau, meine Traumfarbe. So, das ist ja so genau mein Typ. So. Identität ist etwas, was in uns lebt und nicht von äußeren Umständen kommt. Und ich würde gerne da ein bisschen näher ein paar Dinge so allgemein sagen heute mal, und das nächste Mal gucken wir bestimmte Dinge nochmal an. Der Philemon, also Paulus schreibt mal an Philemon, und da schreibt er: Ich danke meinem Gott und gedenke alle Zeit an dich in meinen Gebeten. Also für alle, die mitlesen wollen, entweder hier vorne oder Philemon 4 zum Nachlesen, also Verse 4 bis 7. Ich danke meinem Gott und gedenke alle Zeit an dich in meinen Gebeten, weil ich von deinem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus hast, und von deiner Liebe gegenüber allen Heiligen. Damit deine Gemeinschaft im Hinblick auf den Glauben für Christus Jesus wirksam werde, durch die Erkenntnis all des Guten, das in euch ist. Denn wir haben viel Freude und Trost um deiner Liebe willen, denn die Herzen der Heiligen sind durch dich erquickt worden, lieber Bruder. Also alter Text, Hammerinhalt. Da ist Philemon jemand, den Paulus kennt und der viel Gutes tut. Und ich finde, hier sind zwei Dinge, die so sehr mit Identität zu tun haben. Und zwar ist das eine, dass Identität immer etwas ist, was zuspricht. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also ich bin jetzt 40 geworden. So, als ich jung war, dachte ich, ich kann alles. Also ich sehe immer noch so aus, aber als ich jung war, dachte ich wirklich, ich kann alles. Dann wird man älter und man kriegt so ein paar Grenzen aufgezeigt. Dinge, die man nicht hinbekommt, Dinge, an denen man scheitert, Dinge, die man sich anders vorgestellt hat. Und man merkt, oh, das ist echt schwierig. Wir hatten das am Anfang gehört, Lügen, die wir glauben. Und es ist ganz viel, dass wir uns darüber, also bei mir war das so, vielleicht bei dem einen oder anderen auch, dass wir uns darüber definieren, was wir nicht haben. Ich bin nicht so erfolgreich wie. Ich habe nicht so lange Haare wie. Ich hab nicht so einen tollen sportlichen Körper wie. Ich hab 2 Körbchengrößen weniger als. Ich hab. Irgendwas ist immer. Und was? Ja. wie wär's denn richtig? Glück gehabt. Ich bekomme das nicht so gut hin wie. Aber schau, was Paulus tut, und das hat er von Gott selber gelernt, ist, er spricht zu. Er schreibt hier: Ich habe also von dir gehört und von der Liebe, die du hast gegenüber allen Heiligen. Und ich glaube, das ist Gottes Sichtweise und das ist unsere Identität. Wenn Gott uns sieht und wir in eine Beziehung mit Jesus gekommen sind und wir Jesus als jemand kennengelernt haben, der Interesse an unserem Leben hat, der uns mit Gott versöhnen will, der unseren Scheiß in Ordnung bringt und der uns vor allem zurückbringt in eine Beziehung mit Gott dem Vater, und wir das gerne haben wollen und wir das annehmen, dann sind wir in dem Moment Heilige. Weil Christentum ist nicht eine Religion von Verbesserung, sondern von Austausch. Also ich werde nicht müde, das immer und immer wieder zu sagen. Es geht nicht darum, krieg dein Leben in den Griff und werd moralischer, sondern es geht darum, gib dein altes Leben ab und du bekommst ein neues Leben. Und wenn du morgens in deinen Spiegel schaust und als erstes siehst, was du nicht kannst und was du verbockt hast, dann braucht es dazu wenig Glauben. Aber morgens in den Spiegel zu gucken und zu sehen, hier steht ein heiliger Mann Gottes, dazu braucht es wirklich Glauben. Und das ist die, soll ich es nochmal sagen? Also ich... in den Spiegel zu gucken und zu sagen, hier steht eine Frau und ein Mann Gottes. Dazu braucht es wirklich Glauben. Und das ist, wozu wir herausgerufen sind. Und das ist die Sichtweise, die Gott hat und die er über uns ausspricht, weil er spricht aus, wer wir sind, dass wir in dieses Bild hineinwachsen. Schau, Identität ist nicht etwas, was wir nur aus eigener Kraft hinbekommen. Ich habe keine Ahnung, wo du herkommst. Aber Psychologen sagen uns, die ersten 3 Lebensjahre im Leben eines Kindes sind von großer Bedeutung, weil in diesen Jahren von Eltern etwas geprägt wird an Annahme, Vertrauen, Zutrauen und Zuspruch. Und Kinder brauchen dieses, dass jemand sie anschaut und sagt, ich liebe dich, ich glaube an dich, du schaffst es. Das ist, was wir brauchen. Ich glaube, nicht jeder hat diese Erfahrung gemacht, aber in uns ist da etwas, wo wir sagen, wir wollen dort rein. Und Gott selber ist derjenige, der uns hier Vaterschaft vorlebt, von dem wir lernen können und der genau dasselbe Prinzip anwendet, zu sagen, du bist ein Heiliger. Wenn du mit mir unterwegs bist, du bist ein Heiliger. Das ist nicht, weil dein Leben das schon in allen Bereichen widerspiegelt, sondern es ist das, was ich in dir sehe und was ich dir zuspreche, nicht als einen Anspruch, den du erfüllen musst, sondern als etwas, was ich in dich hineingelegt habe, was deine Bestimmung ist. Das ist unsere Art und ich werde mich darum kümmern, dass die Dinge in deinem Leben durchbrechen. Und dann geht er weiter und spricht davon, Vers 6, dass Dinge wirksam werden durch die Erkenntnis all des Guten, das in euch ist. Oh, jetzt war ich zu schnell. Die Erkenntnis all des Guten, was in uns ist. Er hat Dinge in uns hineingelegt. Das gehört zu unserer Identität dazu. Schau, vielleicht ist das für den einen oder anderen der wird sich sagen, Markus, was macht das für einen Unterschied? Aber ich glaube, es ist ein Riesenunterschied, ob man sagt, bemühe dich, ein Heiliger zu werden, oder ob du schon längst einer bist. Ob jemand sagt, krieg endlich dein Leben in den Griff, oder ob jemand sagt, weißt du, ich glaube an dich, weil es ist bereits alles in dir. Bei dem einen musst du dich immer mühen und versuchen, etwas zu werden, was du gar nicht bist. Und bei dem anderen ist jemand da, der dir zuspricht, wer du bist und der darauf wartet, dass du das entdeckst. Ich glaube, das ist mehr als nur positives Denken. Nur zu sagen, sprich immer nur Gutes über dich und über alles und es muss alles immer sich gut anfühlen. Es muss sich immer alles gut anfühlen, wo ich denke, nee, es gibt Dinge, die sind wirklich schwierig. Also vor allem, wenn ich in mein Leben gucke, da gibt es Dinge, die mich wirklich herausfordern. Aber was mich wirklich nach vorne bringt, ist, wenn ich weiß, dass da jemand ist, der an mich glaubt. Und dass da jemand ist, der mich sieht, und zwar mit Gedanken voller Hoffnung, voller Zukunft. Die Bibel ist ja voll davon. Wir werden dieselben, also wir sollen nicht nur dieselben Dinge tun wie Jesus, sondern größere. Größere wie er. Dass da jemand ist, der sagt, du bist ein Heiliger. Und dann stehe ich da mit meinen ganzen Argumenten und sage, hier klappt es nicht und hier ist schwierig und das kriege ich nicht hin. Und da habe ich Stress mit der Svenja und der liegt an mir und da mache ich ihr Stress. Und da gibt es so viele Dinge, wo ich denke, hier ist nicht Heiliger. Aber es geht nicht darum, werde das endlich, sondern zu verstehen, es geht nicht um mehr Anstrengung, sondern um einen Austausch. Ich bin schon ein Heiliger und ich darf lernen zu leben, was das bedeutet. So, ich glaube, das ist wirklich ein Riesen. Also ich glaube wirklich, dass das ein Riesenunterschied ist. Und das bedeutet auch, dass wir mit mancher Spannung gut umgehen können, weil Gottes Perspektive ist, hier ist ein Heiliger. Und dann stehe ich manchmal da und dann kriege ich manche Dinge nicht hin und dann gibt es Momente, also wie Eltern, die so, komm, du kannst es besser, Junge. Du kannst es besser als so ein Ding. Und da geht es gar nicht darum, was du nicht hinbekommst, sondern es geht eigentlich darum, wer dein Papa im Himmel ist. Also, wenn wir von der Fülle her denken, also ich weiß nicht, wer Leute kennt, die richtig viel Geld haben. Also wenn ich so richtig, richtig viel Geld hätte, so, da würde ich auch sagen, oh Kinder, komm, wir kaufen doch nicht so einen Quatsch. Das passt nicht zu uns, weil das Zeug hilft uns nicht im Leben. Das ist billig, das geht kaputt, das hat keinen Wert. Ihr habt mehr Möglichkeiten als das. Nutzt sie doch. So, ich glaube, das ist die Perspektive. Jetzt, ich gehe mal weiter, will fertig werden irgendwann. Jetzt kommt die Hauptstelle. Römer 8. Da heißt es, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne oder Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Also Abba ist ja hebräisch und übersetzt heißt es eigentlich Papi. So, also Vater ist ja so ein sehr höflich formelles, also man kann das sehr formell hören, Vater. So, aber das ist eigentlich Also wäre das so förmlich, dann würde da Abi stehen. So, da steht aber Abba, und Abba ist so das kleine Kind, das durch die Pfütze rennt und voller Lebensfreude ruft, Papi, Papi, guck mal. Oder das hinfällt, blutet, die Pfütze färbt sich schon rot und dann ruft man dieses, Papi, helf mir. So, das ist Abba, so dieses kindlich kleine vertraute Papi. So. Also, zwei Dinge. Erstens, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Ich glaube, es geht zuallererst um Beziehung. Es ist nicht ein Status. So, nur weil du irgendwo schon mal Bibel gelesen hast oder dich irgendwann mal für Jesus entschieden hast, bist du formell Kind Gottes, sondern das ist Ausdruck von einer gesunden Beziehung. Also ich glaube, wir können das einfach nicht trennen. Also unsere Kinder sind unsere Kinder, weil wir sie gezeugt haben. So, das ist der eine formelle. Soll ich weiterreden? Kurz warten? Zeit für eine Runde Kaffee, oder? Nee, ihr seid viel zu schnell. Oh, vielen Dank, ihr Lieben. Also es gibt diesen Teil, der rein formell ist und der ja wahr ist, und unsere Kinder werden immer unsere Kinder bleiben. Aber das Eigentliche, was es ja auszeichnet, ist Beziehung und sich kennen und aufeinander hören. Und das ist, was hier Paulus nochmal anspricht, durch den Geist Gottes geleitet zu werden, ist ein Ausdruck von Sohnschaft, von Vertrauen. Und das bedeutet, dass wir nicht, wenn wir zu Gott gekommen sind, wieder unter einen Geist von Knechtschaft kommen, sondern in einen Geist von Freiheit und von Sohnschaft, wo wir vertrauensvoll Abba rufen können. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Kinder Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Ich versuche das kurz zu übersetzen und verständlich zu machen. Also hier steht ja nichts anderes, dass die Schöpfung darauf wartet, dass die Kinder Gottes sichtbar werden und dass es eine Herrlichkeit gibt, die sichtbar werden soll, und zwar an uns. Hier geht es nicht um den Himmel und die Ewigkeit. Lass uns das nochmal lesen. Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Also wir leben in einer Zeit, die auch vom Bösen geprägt wird. sich zu dissen, Leute runterzumachen, das sind ja nur die harmlosen Formen, Missbrauch jeglicher Art, Krieg, Leid, sind die offensichtlichen Dinge. So, und was beschrieben wird, ist, dass die Schöpfung, also das, wie Gott sich das ursprünglich mal gedacht hatte, durch das Böse geplagt wird auf eine Art und Weise, die uns selber zerstört und uns von der Herrlichkeit wegbringt, die Gott ursprünglich mal uns zugedacht hat. Und die Schöpfung wartet, dass Kinder Gottes aufstehen und in einem neuen Geist unterwegs sind, um zu demonstrieren, wie er sich Leben ursprünglich vorgestellt hat. Das finde ich jetzt hier spannend, Vers 22. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir erwarten, seufzen die Sohnestellung, die Erlösung unseres Körpers. Denn auf Hoffnung sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist. Denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Also ich fasse mal kurz zusammen. Also es gibt ein Seufzen in der Schöpfung, nachdem dass die Kinder Gottes entdecken, wer sie wirklich sind und wie Gott sich das Leben vorgestellt hat. Vers 22. Vers 23, dieses Seufzen gibt's auch in uns. Und ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass wir ein Gespür haben von dem, wie Gott uns ursprünglich gedacht hat. Und gleichzeitig erleben, wo wir zu kurz greifen. Und da dazwischen gibt es irgendwie eine Lücke. Und ich glaube, wir können die Lücke auch nicht durch alles gut irgendwie wegkriegen. Sondern ich glaube, das ist etwas, was uns innerlich antreibt, zu sagen, ich will die verändernde Kraft Gottes in meinem Leben erleben. Und ich will erleben und verstehen und entdecken, wer ich wirklich bin. Und so was Gott mich bestimmt hat und dass ich bestimmt dazu bin, mit Gott zu regieren, über das Böse zu herrschen, dass ich jemand bin, der es mit Leichtigkeit schafft, auf Ungerechtigkeit zu reagieren. Und zwar nicht mit dem Ellenbogen, sondern mit Vergebung und Großzügigkeit. Dass ich jemand bin, der da, wo ich geflucht werde, der segnen kann. Dass ich jemand bin, da wo Leute mir Böses wünschen, wo sie mir Dinge absprechen, wo sie mich versuchen, irgendwie in die Tonne zu treten, dass ich jemand bin, der ermutigt, der stärkt und der vor allem weiß, wer er selber ist und mitten durch diese Angriffe einfach hindurchläuft. Also wir selber spüren das in uns. Vers 26, sogar der Geist Gottes seufzt mit unaussprechlichen Seufzen, damit wir das entdecken. Und Vers 27, mitten in all dem betet sogar Jesus für uns, dass wir dort hineinkommen. Und dann geht es weiter in Vers 28 und dort heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen hat. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Schau, Gott hat ein Ziel in unserem Leben. Er will ganz viele kleine Jesuse. Das ist das Bild, was er hat. Das ist das Bild, was er über dich hat. Er sieht, wenn es Jesus möglich war, durch den Geist Gottes so zu leben, dann ist es derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der jetzt auch in uns lebt und der auch uns dieses Leben ermöglicht. Und es beinhaltet sowohl innerlich Heilung und Befreiung, Charakterveränderung, aber es bedeutet auch, in der Kraft zu leben, mit der Jesus unterwegs war. Dass Zeichen und Wunder irgendwie normal sind. Das bedeutet es auch. Und die Verheißung, die er hat, dass er alles in unserem Leben, ob es Gutes ist, was von ihm kommt, oder ob es Böses ist, was von dem Bösen kommt, dass er alles nutzen wird, um uns in diese Identität hineinzubringen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Er will alles in deinem Leben nutzen, um dich in diese Identität zu bringen. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig zu verstehen, auch in manchen Herausforderungen, in denen du steckst. Es gibt Kämpfe im Leben und es gibt harte Kämpfe im Leben. Aber ich glaube, Kämpfe sind vergänglich, Siege bleiben. Kämpfe sind vergänglich, Siege bleiben. Wenn du nicht aufgibst und dort durchgehst und Gott dich verändert, dann wird das zu einer Wesensart und die wirst du haben. So, deshalb gib nicht auf in den Kämpfen. Ich will nur Kolosser 1, Vers 27 lesen. Ihnen, also den Menschen, wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also ich finde den Gedanken, das ist ja eine Realität, aber wenn man nur mal drüber nachdenkt, zu sagen, Gott nimmt Wohnung in einem Menschen. Ich meine, wir haben das zu oft gehört. Und wenn das in einem positiven Sinne vertraut ist, dann ist das super, weil es für eine gesunde Beziehung spricht. Aber gleichzeitig ist es ja eine Sache, wo man sagt, also wer sich da nicht aufregt, weiß ich auch nicht. Also Gott nimmt Wohnung in einem Menschen. Gott lässt sich auf mich ein und wird ein Teil von mir und ich werde ein Teil von ihm. So, wir werden eins. Ich bin in ihm neu geschaffen. Ich bin berufen, bei ihm zu sein. Ich höre seine Stimme. Ich kann tun, was er tut. Ich bin befähigt zu lieben. Der Himmel ist mein Zuhause und zwar nicht erst dann, sondern schon jetzt. Und ich habe Zugang dazu. Und ich sehe, was er sieht. Ich bin Teil einer königlichen Familie. Ich bin Sohn des allmächtigen Gottes. Das ist meine Identität und meine Bestimmung. Ich habe ein Erbe. Und ich bin ein Teil von denen, die sein Königreich aufrichten. So, da steckt so viel drin, was Gott in uns sieht. Und ich will uns heute mit einladen, dass wir in dem Ganzen verstehen, dass es eine Reise ist, in die wir hineinwachsen. Und dass es in dem ganz viel, glaube ich, auch mit einem Seufzen, also mit einer Sehnsucht zu tun hat, mit dem zu verstehen, wer Gott ist, zu verstehen, wer ich bin, also was er über mir ausspricht, aber auch manchmal hinzugucken und zu sagen, wie handle ich denn und was denke ich denn selber von mir? Denn ich glaube, das ist der größte Hinderungsgrund. Das Problem ist nicht zu wissen, was Gott denkt. Und das Problem ist auch nicht zu wissen, was denkt Gott über mich, sondern mein Problem ist, was ich über mich denke. Ich bin klein, ich bin unbedeutend, mit mir kann Gott nichts anfangen. Wenn du wüsstest, was ich in meinem Leben alles falsch gemacht habe, dann würdest du verstehen, dass Gott mit mir nichts zu tun haben will. Da sind doch unsere Probleme. Da stimmen wir auch nicht mit dem überein, was Gott über uns ausspricht. Ich will uns einladen zu zwei Dingen. Vielleicht können wir einmal aufstehen. Also es gibt mehrere Einladungen. Draußen, wie immer, gibt es lecker Mittagessen. Bitte? Und da liegt auch noch die Liste, dass man Essen kochen kann, wenn man das möchte. Denkt an die Kasse. So, wer was isst, kann ja auch was zahlen fürs Essen. Bei dem Rest ist man ja eingeladen. Aber mir sind zwei Dinge wichtig. Wenn du merkst, es gibt da eine Sehnsucht in dir, wo du sagst, ich will entdecken, wer ich bin und vor allem, was Gott über mich sagt. Und ich will ein paar Lügen in meinem Leben loswerden. Und ich will aufhören, mich selber klein und schwach und erbärmlich zu reden, wenn Gott mich stark, groß und siegreich sieht. Weißt du, ich glaube, dass der Himmel dich anfeuert, zu leben, wer du bist. Ich glaube, der Himmel ist voller Erwartung und die gucken, also nicht, weil es an ihnen liegt oder weil Gott Dinge zurückhält, aber weil tatsächlich wir eine Wahl haben, wie wir mit dem umgehen, was er spricht und ob wir dem Glauben schenken oder nicht, ob wir dort hineintreten oder ob wir uns zurückfallen lassen. So, ich glaube, der Himmel feuert uns an und er feiert die Entscheidung, wo wir mutig nach vorne gehen und wo wir anfangen, Großes zu denken und Großes zu glauben. So, und wenn du merkst, das ist dein Punkt, wo Gott dich anspricht, ich will dich einladen, gleich nach vorne zu kommen. Hier sind Leute, die mit dir beten. Wir glauben für Durchbrüche, dass heute ein Tag ist, wo Gott einen Schritt mehr das offenbart, wer du wirklich bist und wo du bleibend Veränderungen sehen wirst. Und das Zweite, ich hatte da nicht viel Zeit, da so sehr drauf einzugehen. Aber ich will es ganz kurz machen. Ich komme aus einer Familie, ich bin es gewohnt, dass man gesagt hat, du wirst es eh nicht schaffen. Ich habe das lange geglaubt und ich habe lange geglaubt, wer bin ich, für wen bin ich wichtig und wer liebt mich. Und ich habe den einen gefunden, der mich geliebt hat, bevor ich irgendwas hinbekommen habe. Weißt du, wenn du irgendwann mal ein gewisses Auto fährst oder eine glückliche Familie hast oder einen gewissen Job hast, dann wird es immer Leute geben, die dich mögen für das, was du erreicht hast. Aber ich habe den gesucht, der mich liebt, bevor ich überhaupt irgendwas erreicht hatte und der mich befähigt, etwas zu erreichen, weil ich nichts mehr beweisen muss, sondern weil ich weiß, ich bin angekommen und selbst wenn ich versage, ist alles okay. Ich bin sicher in seiner Liebe. Ich bin sicher in seiner Beziehung. Der eine heißt Jesus, hahaha. Also was für eine Überraschung so. Ich muss einen Witz erzählen. Fragt der Kinderonkel, also Kinderstundenonkel, da wo die Kinder jetzt so sind, was ist klein, braun und hat einen buschigen Schwanz? Sagt ein Kind, normalerweise hätte ich gesagt, das ist ein Eichhörnchen. Aber so wie ich den Laden hier kenne, ist es bestimmt wieder Jesus. Oh. Oh, die ganze emotionale Stimmung kaputt gemacht. Also, zurück. Oh, zurück. Ich habe den gefunden, der Jesus heißt und der mich angenommen hat. Und ich bin so froh, ihn gefunden zu haben, weil ich weiß, er ist Gott. Er ist der, der für meine Schuld bezahlt hat und er ist derjenige, der mich einlädt in eine persönliche Beziehung mit ihm. Und ja, es gab und gibt Schuld in meinem Leben, aber ich habe eins gelernt, das ist für ihn nicht das Problem, weil Jesus das Zeug bezahlt hat. Sein Problem ist, wenn ich nicht in die Beziehung treten will. Um die wirbt er, da streckt er mir die Hand aus und sagt, willst du, deine Wahl. So, ich will dir heute eine Möglichkeit geben. Wenn du hier bist und sagst, ich habe keine Ahnung von Jesus, ich weiß nicht, wer er sein soll, aber ich habe irgendwie verstanden, dass er an mir interessiert ist, dass er Gott ist, dass er mir gerne vergibt und dass er wirklich ein spannendes Leben für mich vorbereitet hat, wo er mich verändern will, wo er nicht Dinge erwartet, dass ich sie besser mache, sondern wo er mich neu macht. Wenn du heute hier bist und sagst, das, was ich gerne hätte, ich würde gerne ein Gebet formulieren, was das ausdrückt, wo er sagt, ja, also wo du ja sagen kannst zu dem Angebot und du kannst ja mitsprechen und wenn du es oder mitdenken und wenn du es am Schluss immer noch willst, dann kannst du ja einfach Amen sagen. Und wenn du denkst, ich will ihm eine Chance geben, dass er sich mir offenbart, dann sagst du halt so ein halbes Amen oder so. Also du kriegst es hin. Ich würde nochmal beten. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du den Vater im Himmel kennst und repräsentiert hast, den wir alle brauchen. Dass wir jemand an unserer Seite haben, der uns stark spricht, der an uns glaubt, und der unsere Identität bestimmt. Und ich will nochmal über uns allen aussprechen, du bist dazu bestimmt, Kind Gottes zu sein. Und du bist dazu bestimmt, in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Und es ist ein leichtes für dich, so verändert zu werden, dass der Charakter Jesu aus dir herausscheint. Und es ist auch ein leichtes für dich, dieselben Dinge zu tun, die Jesus getan hat. Weil da ist kein Unterschied. Dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die ist auch in dir wirksam. Und es ist seine Kraft und nicht deine. Es ist sein Geist und nicht deine Willensstärke. Und ich segne dich mit dieser Erkenntnis, wozu du bestimmt bist. Und Jesus, ich habe Sehnsucht danach, mehr von dir. Und wenn du heute hier bist und Jesus nicht kennst oder sagst, ich weiß nicht, ob ich mit Jesus im Reinen bin, dann Jesus, danke, dass du mir meine Schuld vergibst. Vor allem danke ich dir, dass du mir eine Hand entgegenstreckst, um mich in die Beziehung mit dem Vater zu bringen, um mich neu zu machen, um mir eine neue Identität zu geben. Danke, dass ich mich nicht anstrengen muss, sondern dass du mich neu machst. Und Jesus, ich will sagen, ich will dir mein Leben anvertrauen. Ich bin mit meinem alten Leben fertig und ich will deines empfangen. Und wenn das dein Gebet ist und du das gerne für dich hättest, dann antworte doch mit einem lauten Amen. Amen. Okay. Also, Amen. Draußen gibt's gutes Essen. Hier vorne gibt's Leute, die noch gerne mit dir beten. Wenn du sagst, ich will da noch mehr, komm nach vorne. Wenn du heute hier bist und sagst, du hast erstmalig irgendwie eine Entscheidung für Jesus getroffen, komm doch kurz auf mich draußen zu. Ich werde einen Kaffee trinken. Ich würde mich freuen, zu hören und kurz zu quatschen. Ich danke euch.